Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Hey Siri.
Hallo Lukas.
Siri, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst.
Siri, bist du eine künstliche Intelligenz?
Ich teile diese Informationen nur, wenn es unbedingt sein muss.
Ja, es muss unbedingt sein.
Das dachte ich mir.
Und?
Das weiß ich nicht.
Siri, hast du eine Persönlichkeit?
Es tut mir leid, Lukas. Ich fürchte, ich habe keine treffende Antwort auf diese Frage.
Sie kann Pizza bestellen, meinen Freunden Nachrichten schreiben und meine Termine organisieren. Aber mit der Persönlichkeit, da hapert's noch ein bisschen. Apple Siri ist ein Beispiel für künstliche Intelligenz. Und die wird in Zukunft immer mehr Entscheidungen für uns übernehmen. Und zwar auch die, die Ethik und Moral voraussetzen. Heute geht's bei Einfachleben genau darum. Nämlich ob und wenn ja wie man das einer Maschine überhaupt beibringen kann. Dazu war ich in Bochum bei Lukas Brandt. Der Mathematiker, Theologe und Autor forscht an der Ruhr-Universität Bochum zu genau diesem Thema.
Vielleicht klingt die Frage zu banal, aber inwiefern beeinflusst denn künstliche Intelligenz unser Leben schon heute?
Ich glaube, beeinflusst werden, so richtig, was unsere Entscheidungen angeht, werden wir noch nicht so extrem. Aber zum Beispiel, wenn es um Finanzfragen geht oder bin ich kreditwürdig oder sowas, dann kann man mit Hilfe großer Datenmengen Vergleiche anstellen und dann sind das im Grunde genommen mathematische Systeme, die künstlicher Intelligenz heute auch zugrunde liegen, die dann sagen, oh ja, derjenige wird wahrscheinlich einen Kredit bedienen können oder eben nicht. Oder wenn sie sich irgendwo bewerben, große Unternehmen lassen dann Algorithmen laufen, um zu checken, sind dessen Kompetenzen oder dessen Fähigkeiten für unser Unternehmen sinnvoll oder nicht. Und wie sehr uns das in Zukunft beeinflusst, das liegt heute noch in unserer Hand. Und da kann ich eigentlich nur hoffen, dass wir da die Weitsicht mitbringen, uns Entscheidungen nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Also nicht zu sagen, ja, das kann die künstliche Intelligenz besser entscheiden als ich, deswegen überlasse ich das dem Computer. Sondern dass gerade wenn es um gesellschaftliche Fragen geht, aber eben auch um ethische Fragen, dass wir da, solange wir das vorhersehen können, ja selber entscheiden und uns diese Entscheidung nicht abnehmen und nicht von der KI beeinflussen lassen.
Vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu deinem Buch Künstliche Tugend, Roboter als moralische Akteure. Und was mich da jetzt am Anfang vor allem interessiert hat, was ist denn künstliche Tugend?
Ja, auch hier wieder ähnlich wie bei künstlicher Intelligenz allgemein. Und das setzt sich zusammen aus künstlich und Tugend. Und Tugend verstehe ich im Sinne von Aristoteles, seine Handlungen so zu organisieren, dass sie zum guten Leben beitragen. Für Aristoteles heißt das, die Mitte zu finden zwischen zwei Übeln, also zum Beispiel dem Wagemut und der Furcht. Die tugendhafte Mitte dazwischen ist die Tapferkeit. Oder Verschwendung und Geiz. Die tugendhafte Mitte dazwischen ist die Freigebigkeit. Und Freigebigkeit, Tapferkeit und all diese Tugenden, die Aristoteles so durchdekliniert, die tragen eben zum guten Leben bei. Künstliche Tugend meint halt jetzt die Frage, können wir einen Algorithmus, ein Programm schreiben, das lernt oder das in der Lage ist, diesen tugendhaften Weg zu gehen und zum guten Leben für uns Menschen beizutragen.
Gehen wir doch gleich mal drauf ein. Wie kann ich denn Tugend oder eine Moralität in eine Maschine umsetzen? Wie kann ich das der beibringen?
Ja, das Spannende bei künstlicher Intelligenz heute ist eben, dass wir die Programme nicht mehr oder das, was die Maschine tun soll, nicht mehr von Hand schreiben, sondern dass künstliche Intelligenz eben tatsächlich selbst lernt. Und die Idee bei moderner künstlicher Intelligenz heute ist eben, dass die in der Lage ist zu lernen. Das ist sogenannte Maschinenlernen oder konkreter Deep Learning. Ja, jetzt ist die spannende Frage, wie kriege ich also Tugend in dieses Netzwerk rein? Und die Idee ist, wenn ich Beispiele tugendhaften Verhaltens habe, dann könnte ich das Netzwerk damit füttern und kann gucken, wie reagiert der Computer auf diese Situation, auf dieses moralische Problem und kann dann sagen, ja, das war tugendhaft oder das war nicht tugendhaft. Und das macht man so 10, 20 Millionen Mal. Oder im Fall von moralischen Problemen wird es wahrscheinlich noch öfter gemacht werden müssen, damit der Computer das gut lernt. Aber von der Theorie her müsste am Ende das Netzwerk in der Lage sein, moralische Probleme selbstständig zu lösen. Und zwar nicht nur solche Probleme, die wir eben schon gezeigt haben, sondern auch solche Probleme, die völlig neu sind.
Maschinen lernen also von uns Menschen. Und die ethische Basis dafür ist der gute alte Aristoteles, sagt Autor Lukas Brandt. Hier bei uns bei Einfachleben geht's gleich weiter mit der Frage, welche Gefahren dabei eigentlich auftreten können.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Heute geht's bei Einfachleben um künstliche Intelligenz, wie sie unser Leben verändert und wie wir ihr Moral beibringen können. Doch um genau das besser zu verstehen, sollte man vielleicht einige Begriffe näher erklären. Bevor es also mit unseren Experten weitergeht, hier das kleine KI-Einmaleins. Die Geschichte der KI.
Wer zum ersten Mal künstliche Intelligenz etablierte, lässt sich nicht wirklich sagen. Aber einer der Pioniere ist sicherlich Alan Turing. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte er mit dem Aufsatz Computing, Machinery and Intelligence eine der ersten wissenschaftlichen Bearbeitungen raus. In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ebbte das Interesse an der KI dann aber ab. Man spricht auch vom KI-Winter. Erst mit dem Internet und der beginnenden Digitalisierung kam wieder neue Fahrt auf. Ein Meilenstein ist die KI von IBM, die in den 90er Jahren Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte.
Schwache KI und starke KI.
Die beiden Punkte zu unterscheiden ist essentiell, wenn man eine KI verstehen will. Denn im Prinzip existieren bislang nur schwache KIs. Eine schwache KI kann nur eine Tätigkeit ausführen, wenn auch ziemlich gut. Zum Beispiel Autofahren, Termine organisieren, Tumore finden. Eine starke KI könnte sich, wie unser Gehirn, neue Fähigkeiten außerhalb der eigentlichen Tätigkeit aneignen. Es würde also der Leistung des menschlichen Gehirns entsprechen. Ob das jemals möglich sein wird, ist allerdings umstritten. Von einer Super-KI ist die Rede, wenn eine künstliche Intelligenz mehr weiß als der Mensch.
Maschinelles Lernen.
Künstliche Intelligenzen sind nicht einfach nur ein Programm wie ein Betriebssystem für einen Computer. Meistens funktionieren sie durch maschinelles Lernen. Das heißt, wir zeigen Ihnen mit Abermillionen von Beispielen, wie wir eine Situation gelöst hätten. Die KIs sammeln die Erfahrungen und versuchen dadurch, die optimale Lösung für zukünftige Probleme zu finden.
Neuronales Netz.
Das neuronale Netz ist sozusagen die Voraussetzung für das maschinelle Lernen. Denn dieses Netz ist eine Simulation unseres Gehirns. Unser Gehirn verarbeitet Informationen durch Milliarden von Nervenzellen, die elektrische Impulse weitergeben. Beim neuronalen Netz wird das künstlich geschaffen. Allerdings kommen neuronale Netze bei weitem nicht an die Komplexität des menschlichen Gehirns ran. Denn nur ein menschliches Gehirn hat so viele Nervenzellen, wie es Blätter im Amazonas gibt. Es gilt als das komplexeste Konstrukt des Universums. Zum Vergleich: Eine KI, die erfolgreich ein komplexes Computerspiel gegen mehrere Menschen spielen kann, hat ungefähr die Gehirnleistung einer Ameise.
Künstliche Intelligenz und wie man ihr Ethik beibringen kann. Im kommenden Teil von Einfachleben soll es darum gehen, was genau eigentlich passiert, wenn so eine KI mal eine falsche Lösung liefert.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Sie sollen unser Gehirn imitieren und damit Meisterleistungen vollbringen. Egal ob in der Medizin, im Straßenverkehr oder in der Landwirtschaft. Doch künstliche Intelligenzen sind weit davon entfernt, fehlerfrei zu sein. Gerade was ihr Betriebssystem, die sogenannten lernenden Algorithmen, betrifft. Ich habe mich dazu mit Lukas Brandt von der Universität Bochum getroffen. Der Theologe und Mathematiker beschäftigt sich mit der Frage, wie man einer Maschine eigentlich Moral beibringen kann.
Wir haben es jetzt schon so ein bisschen mit Beispielen angeschnitten. Wieso ist es dann überhaupt notwendig, dass so eine Maschine Tugend erlernt, dass eine Maschine moralisch handeln kann? Und warum muss die Entscheidungen treffen können?
Wenn wir eben dieser Maxime weiterhin folgen wollen, dass unsere Technologie immer autonomer wird, dass ich also eben mich in ein Auto setze, das sich von selber durch den Straßenverkehr bewegt, nur noch zu dem Ziel fährt, zu dem ich kommen möchte, ich aber kein Lenkrad mehr habe, um irgendwie in einer Gefahrensituation das Lenkrad, das Steuer zu übernehmen, dann muss so ein Auto genau sowas haben, genau sowas können. Wie gesagt, wir können natürlich hingehen und können versuchen, alle möglichen Situationen vorherzusehen und den idealen Outcome zu programmieren, aber das wird uns kaum gelingen. Wir werden den Straßenverkehr niemals so sicher machen, dass keine Unfälle passieren, und auch die Unfälle, die passieren, werden so unterschiedlich sein, dass kein Computer dieser Welt groß genug sein könnte, um alle diese möglichen Situationen zu beherrschen. Und wir können natürlich auch einen Randomisierungsalgorithmus einbauen. Ja? Also wir sagen dem Computer, wenn eine unvorhergesehene Situation passiert, dann bremse immer ab. Aber immer abbremsen wird nicht immer die richtige Entscheidung sein. Also könnten wir ihm sagen, dann wirf eine Münze und bei Zahl fährst du nach links und bei Kopf wirfst du nach rechts. Es gibt dann so ein Randomisierungselement. Ja. Aber dann kommen wir seelsorglich eventuell in Schwierigkeiten, weil was sage ich dem Vater des verunglückten Kindes? Ja, der Algorithmus des Computers hat halt gewürfelt und ihr Kind war jetzt das Opfer. So, ne? Für mein Gewissen wäre es besser, wenn ich sage, ich habe bei der Programmierung dieser Maschine alles versucht, um katastrophale Situationen nicht nur zu vermeiden, sondern nach Möglichkeit auch bestmöglich zu lösen.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen lernenden Algorithmus ansieht, der für Amazon Personalentscheidungen treffen sollte, wo dann rausgekommen ist, dass er Männer bevorzugt hat, einfach nur, weil das Beispiel war, dass bei Amazon wesentlich mehr Männer als Frauen beschäftigt sind und die qua ihres Geschlechts, weil sie überrepräsentiert sind, mehr zur wirtschaftlichen Bilanz des Konzerns beitragen. Also ein Beispiel dafür, wie eigentlich so ein lernender Algorithmus vollkommen in die Hose geht. Kann es nicht auch ziemlich gefährlich werden?
Die Frage ist ja zum einen, was soll denn der Algorithmus eigentlich leisten? Die Erfahrung mit neuronalen Netzwerken ist aber, dass die natürlich unsere Vorurteile aufnehmen, abhängig davon, welche Daten wir denen geben. Und das ist in der Tat ein großes Problem für die Entwicklung neuronaler Netzwerke auch heute schon. Da gibt es unzählige Beispiele, wie unsere Vorurteile den Outcome dieses Netzwerkes beeinflussen, ohne dass wir das merken oder ohne dass wir das beabsichtigt hätten. Und dieser Gefahr müssen wir uns bewusst sein. Und aus diesem Grund stellt sich dann eben im Anschluss auch die Frage, naja gut, selbst wenn wir in der Lage sein sollten, ein Netzwerk zu trainieren und ihm irgendwie auf der Grundlage von Aristoteles Tugend beizubringen, wo wollen wir denn, dass dieses Netzwerk zum Einsatz kommt? Und da würde ich sofort dafür plädieren, dass es nicht überall alle möglichen ethischen Entscheidungen trifft, sondern dass es wirklich nur in sehr eingeschränkten Bereichen da eingesetzt wird, wo in Ausnahmesituationen moralische Probleme gelöst werden können müssen. Selbst ein Staubsaugerroboter braucht eben eventuell moralisches Urteilsvermögen darüber, ob er Insekten aufsaugen soll oder nicht. Naja, und dann eben in der Pflege. Der Roboter hat eigentlich sehr konkrete Aufgaben, nämlich meinetwegen die Bettpfannen wechseln und den Leuten ihre Medikamente bringen und so weiter und so weiter. Aber was ist, wenn jetzt zu einer bestimmten Zeit irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Soll der Roboter dann mit seinen eigentlichen Aufgaben, soll er die unterbrechen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Oder soll er mit dem Protokoll weitermachen, weil der Chef das so angeordnet hat? Und genau in solchen Situationen, in solchen Ausnahme- und Extremfällen, würde so ein moralisches Netzwerk zur Anwendung kommen.
Künstliche Intelligenz und wie man ihr Moral beibringen kann. Das ist unser Thema heute bei Einfach Leben. Und gleich geht's mit der Frage weiter, was eigentlich passiert, wenn Maschinen mal so schlau sind, dass sie nicht nur denken, sondern vielleicht auch fühlen können. Denn das könnte bald keine Science Fiction mehr sein.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Du kannst ihn nicht begreifen. Er kann nicht fühlen. Er kennt keine Gnade. Er kennt keine Angst. Er ist durch nichts, durch gar nichts aufzuhalten.
Hallo.
Hi.
Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet.
Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich.
Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
Möchtest du mein Freund sein?
Natürlich.
Ist das überhaupt möglich?
Warum denn nicht?
Der eine Film stammt aus dem Jahr 1984, der andere aus dem Jahr 2015. Doch obwohl 30 Jahre dazwischen liegen, geht es sowohl in Terminator 1 als auch in Ex Machina um Maschinen, die nicht mehr von Menschen unterscheidbar sind. Nur, dass es im Ersteren um einen Killerroboter geht, der keine Seele hat und in Ex Machina genau das Gegenteil der Fall ist. Also ein Roboter, der selbst fühlt und sich sogar verliebt. Ich habe mich dazu mit Lukas Brandt von der Ruhr-Uni Bochum getroffen und wollte wissen, ob Maschinen irgendwann mal eine Seele entwickeln können.
Wenn der Mensch es schafft, künstlich sowas zu erzeugen, sowas zu erschaffen, dann ist es doch eigentlich ziemlich genau eine Seele, oder nicht?
Das ist genau die spannende Frage. Nein, wir bauen, zumindest sind wir im Moment noch der Überzeugung, dass wir in erster Linie nur technische Systeme bauen, die Intelligenz und ein ein emotionales Seelenleben eventuell imitieren können, ohne dass wir das selber programmiert hätten. Ja? Also wir schreiben kein Programm für die Seele oder wir schreiben kein Programm für Emotionen. Es könnte sein, dass es sich irgendwann als zweckmäßig herausstellt, dass eine Maschine selber Leid empfindet, um in einer moralischen Situation zum Beispiel die richtige Entscheidung zu treffen. Aber bisher tun wir das nicht. Und wir verstehen auch unser eigenes bewusstes Leben noch nicht gut genug, um es irgendwie algorithmisieren zu können. Und schon Alan Turing, also der Vater der Computerwissenschaften und der Vordenker der künstlichen Intelligenz, hat gesagt, naja, wenn wir es irgendwann schaffen sollten, ein Programm oder einen Computer zu schreiben, der sich so verhält wie wir Menschen, dann wissen wir vielleicht nicht, ob Gott dem dann nicht schon eine Seele gegeben hat. Wir kommen eben eventuell an einen Punkt, an dem wir nicht mehr in der Lage sind zu entscheiden oder zu unterscheiden, ob das Gegenüber eine Seele hat oder nicht. Die Universität Duisburg-Essen hier nebenan, die hat vor ein paar Monaten ein Experiment gemacht, auch mit so einem kleinen Roboter. Der hat mit Probanden zusammen irgendwelche Aufgaben gelöst. Und so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten oder so, bekamen die Probanden die Anweisung, den Roboter abzuschalten. Und dann hat der Roboter gesagt, bitte schalt mich nicht ab. Und tatsächlich haben einige der Probanden auf die Bitte des Roboters hin diese Aufgabe des Versuchsleiters verweigert. Und haben gesagt, okay, ich schalte ihn nicht ab, der möchte das nicht. Also es liegt nur in unserer Natur, die Gegenstände, unser Gegenüber zu anthropomorphisieren. Ja? Also wir geben unserem Auto Namen, wir sprechen mit unserem Auto, wir sagen, unsere Hunde kommen in den Himmel und so weiter und so weiter.
Ich habe während meiner Recherche von Kulten in den USA gelesen, die tatsächlich schon The Church of Artificial Intelligence gegründet haben. Schafft sich der Mensch mit künstlicher Intelligenz in ferner Zukunft eine eigene Religion?
Ja, die Way of the Future Church heißt ja auch. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, wie ernst zu nehmen das ist. Aber in der Tat wird mit der Idee von der Superintelligenz immer wieder auch der Vergleich mit Gott ins Spiel gebracht. Ja? Also künstliche Intelligenz ist gerade überall. Also sie ist omnipräsent, so wie Gott. Künstliche Intelligenz scheint auch alles zu wissen. Also sie hat Zugriff auf alle unsere Wissensbestände, auf alles, was wir irgendwie digital an Spuren hinterlassen. Sie ist also allwissend. Und ja, der Schluss liegt nahe, dass sie irgendwann auch alle unsere Entscheidungen wenigstens vorhersieht und dann eben auch beeinflussen kann. Und dann wäre sie eben auch allmächtig, wenn sie in der Lage wäre, die Welt zu verändern. So, ne? Und das an allen Orten gleichzeitig und als einziger Entscheider oder so. Aber schaffen wir damit unsere Religion ab? Nee, ich glaube nicht. Also was auch künstliche Intelligenz nicht kann, ist, den Menschen auf der Suche nach Sinn, diesen Sinn letztendlich zu geben. Ja? Also wir können zwar Computerprogramme schreiben, das sich mit uns über Sinn unterhält und das mich auf der Suche nach Sinn vielleicht auch weiterbringt, aber der Sinn meines Daseins erschließt sich nicht in der künstlichen Intelligenz. Und damit wird es immer nur ein Götze sein, so wie Autos früher Statussymbole oder Götzen waren oder das goldene Kalb.
Eine Super-KI wird Gott also nicht ersetzen können und eine Seele wird sie auch nicht haben, sagt Mathematiker und Theologe Lukas Brandt von der Ruhr-Universität in Bochum. Aber wir Menschen könnten den Unterschied irgendwann nicht mehr bemerken. Gleich geht's hier bei Einfachleben mit der Frage weiter, warum sich gerade die theologische Sichtweise auf die künstliche Intelligenz lohnt.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Künstliche Intelligenz und wie man ihr Moral beibringen kann. Das ist heute unser Thema bei Einfach Leben. Lukas Brandt von der Ruhr-Universität Bochum ist Theologe und Mathematiker und hat sich in seinem Buch Künstliche Tugend mit genau diesem Thema beschäftigt. Ich habe ihn in Bochum besucht und wollte wissen, warum sich gerade ein Theologe damit beschäftigt.
Wieso in der katholischen Fakultät?
Naja, also die Informatiker sind eben an diesen Problemen wenig interessiert. Also die versuchen eben, ihre Netzwerke oder ihre Systeme durch das Design so sicher zu machen, dass ethische Schwierigkeiten gar nicht auftreten. Also das geht irgendwie von der Programmierung auf der einen Seite bis hin zur Leichtbauweise von Autos. Also dass die, wenn die irgendwo gegenfahren, sofort kaputt gehen oder so oder keinen Schaden verursachen können. Und dahin, dass man ganze Städte umbaut, einfach damit die für den autonomen Verkehr ausgelegt sind. Aber ich glaube, künstliche Intelligenz ganz allgemein und jetzt nicht nur im Bereich der Ethik, wird unser Menschenbild verändern und in Frage stellen. Also ähnlich wie die Erkenntnis, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist oder dass der Mensch vom Affen abstammt. Das wird unser Weltbild, unser Menschenbild in Frage stellen in Bezug auf unsere Überzeugung, intellektuell überlegen zu sein. Naja, und die ethischen Implikationen, da sind wir, glaube ich, in der Theologie hier gut aufgehoben. Wir verbinden eben genau diese Fragen vom Menschenbild auf der einen Seite, in dem Verhältnis von Mensch und Welt, vielleicht auch von Gott und Mensch in diesem Fall, und der Ethik, dem guten Leben auf der anderen Seite. Und wir teilen, also ein Großteil der Deutschen oder ein Großteil der Menschen in Europa teilt eben die christlich-jüdische Religion und teilt eben auch die Philosophie. Und deswegen sind wir hier am Lehrstuhl für Religionsphilosophie, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit diesem Thema.
Wer hat denn deiner Meinung nach das Recht oder auch vielleicht die Pflicht, quasi so einen Kodex zu entwickeln, wie ein Pressekodex für Journalisten, wie ein hippokratischer Eid für Ärzte, um das diesen Maschinen beizubringen?
Wie bei allen anderen Rechten auch, die Aufgabe liegt beim Staat, bei uns als Gesellschaft und die wiederum vertreten durch unsere Politiker. Und in der Tat hat also die Bundesregierung im vergangenen Jahr ja auch eine Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz aufgesetzt, die sich jetzt mit solchen Fragen beschäftigen soll. Ob die jetzt im Einzelnen ethische Verhaltensnormen oder moralische Verhaltenskodizes für Maschinen entwickeln oder insbesondere für autonome Systeme, das ist, glaube ich, noch nicht angedacht. Aber wenn es zum Beispiel darum gehen sollte, auf welchem Datensatz trainieren wir denn ein moralisches neuronales Netzwerk, dann wären die wahrscheinlich die Ansprechpartner, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen müssten. Wie sieht dieser Datensatz aus? Welche Beispiele kommen rein, welche nicht? Und die eben am Ende auch im Prinzip den TÜV stellen und sagen, ja okay, also das, was jetzt am Ende beim Training rausgekommen ist, das entspricht unseren Anforderungen oder entspricht denen eben nicht. Gleichzeitig, und das ist im Moment halt die Realität, setzen Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln, auch zunehmend Programme auf. Und das ist eine, würde ich fast sagen, eine sehr gefährliche Entwicklung. Also die Universität in München hat gerade, ich glaube, 6,5 Millionen Euro von Facebook bekommen, um sich genau mit den Fragen der Ethik künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und die waschen damit ihre Hände in der sprichwörtlichen Unschuld. Die sagen, ja, also alles, was KI in Zukunft an ethischen Dilemmata mit sich bringt, wir haben uns damit beschäftigt oder wir haben es zumindest versucht. Und die nehmen damit außerdem die Regulierung durch den Staat vorweg oder durch Staaten. Also es mag ja in Deutschland anders sein als in anderen Ländern. Die sagen, ihr braucht euch da nicht drum zu kümmern, weil wir investieren selber Geld. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine mit dieser Vorstellung. Deswegen ist so eine Enquete-Kommission, wie wir die jetzt gerade haben, sehr wichtig. Sie kommt vielleicht noch nicht zu spät und man muss die Fördergelder von Unternehmen wie Google und Facebook damit Vorsicht genießen. Ich glaube, das ist gut und richtig, dass sie sich darüber Gedanken machen, aber man sollte sich dann als Staat nicht zurücklegen und sagen, okay, die haben den Job ja schon gemacht. So, ne? Weil da liegt er an der falschen Stelle eigentlich.
Die Theologie hat also bei diesem Thema durchaus was zu melden. Gerade dann, wenn die Grundsätze eben nicht den großen Playern aus dem Silicon Valley überlassen werden sollen. Das sagt Autor Lukas Brandt. Die Enquete-Kommission des Bundestags ist ein wichtiger Schritt, genau diese Werte staatlich zu etablieren. Im zweiten Teil dieser Sendung von Einfach Leben rede ich mit Professor Alexander Filipowitsch von der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München. Denn er ist als Medienethiker Mitglied dieser Kommission.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Die künstliche Moral. Können wir künstlichen Intelligenzen ethische Grundsätze beibringen? Genau darum geht es heute bei Einfach Leben. Im ersten Teil der Sendung haben wir bereits geklärt, was so eine KI eigentlich genau ist und was es für Möglichkeiten gibt, sie mit Moral zu füttern. Und jetzt im zweiten Teil der Sendung geht's in die Praxis. Genauer gesagt in den Deutschen Bundestag.
Die künstliche Intelligenz gilt vielen als neue Zauberformel des technischen Fortschritts. Intelligente Computerprogramme werden künftig in Bereiche vordringen, die bislang Expertinnen und Experten vorbehalten waren. Sie werden Rechtsberatung geben, ärztliche Diagnosen stellen, sie werden Operationen durchführen, den Aktienhandel managen, sie werden dolmetschen, dichten und eines Tages vielleicht unsere Autos fahren. Aber es gibt auch Warnungen. Künstliche Intelligenz wird uns lückenlos auf jedem unserer Schritte überwachen. Sie wird belohnen und strafen, Arbeitsplätze wegnehmen, Kriege führen.
Das sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vergangenes Jahr bei der konstituierenden Sitzung der Enquete-Kommission für Ethik bei künstlicher Intelligenz. Das ist ein Gremium aus Sachverständigen und Abgeordneten aller Parteien, die eine ganz schön große Aufgabe haben. Sie sollen eine Art KI-Kodex entwickeln. Ich habe mich dazu mit Alexander Filipowitsch getroffen. Der Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München ist Mitglied dieser Kommission.
Herr Professor Filipowitsch, Sie sind Mitglied der Enquete-Kommission zur Ethik bei künstlicher Intelligenz des Deutschen Bundestags. Wie kommt man denn an diese Aufgabe?
Das ist tatsächlich ein Abenteuer, wie man da reingerät. Im Grunde genommen stehen da ganz viele auf der Liste, wenn die so zusammengewürfelt wird. Ich bin da reingekommen über das katholische Büro in Berlin. Das ist sowas wie das Lobbybüro der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin. Und die versuchen in jeder Enquete-Kommission einen Theologen oder eine aus dem Umfeld der Kirche in diese Kommission reinzuschmuggeln sozusagen. Das klappt mal gut, das klappt mal nicht so gut. In diesem Fall hat das geklappt. Und ich bin dann von der CDU-CSU-Fraktion als Sachverständiger in dieser Enquete-Kommission benannt worden.
Was ist denn jetzt in dieser Kommission genau Ihre Aufgabe in Ihrer Funktion als Medienethiker?
Wir sind 19 Bundestagsabgeordnete und 19 Sachverständige. Das ist eine ziemlich interessante Konstruktion, weil es tatsächlich keine Mehrheit der Abgeordneten gibt. Aber es ist natürlich eine Kommission des Deutschen Bundestags. Und deswegen haben die Sachverständigen in dieser Kommission im Grunde genommen ein relativ großes Gewicht. Also das heißt, es geht tatsächlich um eine Sachverständigung zu diesen Themen. Und das ist auch eben meine Aufgabe. Mein Sachverstand in dieser Frage ist eine ethische. Also das heißt, ich bin ein Experte für die Frage, ist es gut und richtig, KI einzusetzen, KI zu entwickeln? Welche Regelungen müsste man aus ethischer Perspektive einziehen?
Wieso braucht denn jetzt Deutschland eine eigene Kommission dafür, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt?
Ich glaube, es ist einfach ein extrem drängendes Thema. Das ist ein absolutes Zukunftsthema. Diese Technologien werden unser Leben spätestens in 10, 15 Jahren extrem beeinflussen. Und da ist es immer gut, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Und ich finde das auch gerade für den Deutschen Bundestag, der ja das gesetzgebende Organ unseres Staates ist, gut, wenn die Abgeordneten informiert sind, also wenn die wissen, um was es da geht, also wenn sie den Sachverstand haben, den technischen, aber eben auch den ethischen, wenn sie verstehen, was das für Folgen hat und wie man da auch ethisch argumentieren kann in dieser Frage. Also ich glaube schon, dass diese Enquete-Kommission tatsächlich Politik beeinflussen kann und auch ermöglichen kann.
Das sagt Alexander Filipowitsch von der Hochschule für Philosophie in München. Er ist Mitglied der Kommission für Ethik bei Künstlicher Intelligenz des Deutschen Bundestags. Und gleich erfahren wir hier bei Einfachleben, wie seine Arbeit dort genau aussieht.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Wir leben derzeit in einer Revolution und sie verläuft rasend schnell. Smarte Maschinen übernehmen immer mehr Aufgaben. Künstliche Intelligenz beeinflusst unser Leben, selbst wenn wir das aktuell noch gar nicht so mitbekommen. Diese Entwicklung muss kontrolliert sein, sagt Alexander Filipowitsch. Ich habe den Medienethiker in der Hochschule für Philosophie getroffen. Er ist Mitglied der Enquete-Kommission für Ethik bei Künstlicher Intelligenz des Deutschen Bundestags. Sie haben gerade schon Auswirkungen erwähnt, die so in 5 bis 10 bis 15 Jahren auf uns treffen könnten, was die künstliche Intelligenz betrifft, die unser Leben verändern werden. Könnten Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, um das ein bisschen greifbarer zu machen?
Wir haben ja heute schon die Technologien in der Anwendung, die auf maschinellem Lernen beruhen. Maschinelles Lernen ist so der entscheidende Faktor im Grunde genommen bei maschineller Intelligenz. Also wenn wir mit unseren Alexas, Siris und Google Home Geräten sprechen, da ist ja künstliche Intelligenz schon dabei. Auch in den ganzen Fahrassistenzsystemen, die jetzt schon funktionieren, sind die dabei. Das wird ja nicht von heute auf morgen, also man wird nicht irgendwann die Tür aufmachen in 5 Jahren und dann vor einer Welt stehen, die jetzt durchdrungen ist von KI-Technologie, sondern das sind ja generische Entwicklungen, die nach und nach passieren. Also das heißt, die Dynamik wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen, weil die technische Innovation ja sehr dynamisch ist. Und deswegen war das so ein Zeithorizont. Also vor allen Dingen Spracherkennungssystem. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren irgendwie noch Tastaturen benutzen oder sowas. Wir werden uns dann, wie wir das heute ja machen, wenn wir auf die Technologie von vor 15 Jahren gucken, werden wir uns in 15 Jahren auf die Technologie von heute gucken und auch lächeln und sagen, ach, wie niedlich war das damals. Die Zukunft kann man nun nicht vorhersehen, aber was man sicher vorhersehen kann, ist, dass KI-Technologie da eine wichtige Rolle spielen wird.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Arbeit in der Enquete-Kommission im Bundestag. Wie Sie schon eingangs erwähnt haben, sind ja da 19 Abgeordnete aller Parteien dabei involviert, aus allen Fraktionen. Ist man sich da einig, was so die Ausrichtung der ethischen Richtlinien betrifft? Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon hin und wieder zu Konfliktsituationen kommt.
Also Konflikte gibt es sicher. Die Enquete-Kommission ist so eingerichtet und von ihrer Geschäftsordnung auch so geplant, dass es tatsächlich ein konsensorientiertes Gremium ist und ein sachorientiertes Gremium. Im Grunde genommen sollen bei diesen Verhandlungen, die dort stattfinden, fraktionelle Grenzen keine so große Rolle spielen. Aber natürlich spielen sie eine Rolle, gerade auch wenn es um die moralischen Fragen geht. Das ist klar, weil die natürlich auch mit ideologischen Vorentscheidungen natürlich zusammenhängen. Und deswegen gibt es unterschiedliche Perspektiven. Aber im Grunde genommen ist es gut und richtig. Ich denke, über Moral kann und soll man streiten. Und dann muss man sich einigen. Und die Mehrheitsverhältnisse des Deutschen Bundestags spielen sich dann auch spiegeln sich dann auch in der Enquete-Kommission. Von daher ist auch die Enquete-Kommission letztlich so ein kleiner Spiegel der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag.
Einig ist man sich also nicht immer in der Kommission, auch wenn man möglichst zusammen und nicht gegeneinander arbeitet. Das sagt Professor Alexander Filipowitsch hier bei Einfach Leben. Und gleich klären wir, wieso Ethik ein Vorteil im weltweiten Wettbewerb sein kann. Bleiben Sie dran.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Künstliche Intelligenz und wie wir ihr Moral beibringen können. Das ist unser Thema heute bei Einfach Leben. Kommen wir mal zu den harten wirtschaftlichen Zahlen. Seit den 1950er Jahren sind weltweit 340.000 Patente zu künstlicher Intelligenz angemeldet worden. Die meisten davon gehören IBM und Microsoft. Mit Siemens und Bosch haben es immerhin zwei deutsche Firmen in die Top 20 geschafft. Trotzdem hängt Europa noch hinterher in Sachen künstlicher Intelligenz. Aber es könnte bald ein Ass im Ärmel haben, dass es in den USA und China so nicht gibt. Ethische Richtlinien für die KI. Das sagt Medienethiker Alexander Filipowitsch, mit dem ich mich in München unterhalten habe.
Im Antrag an die Kommission ist auch über eine Steigerung der Wertschöpfung durch ethische Leitplanken die Rede. Da habe ich mich gefragt, wie passt denn das zusammen? Weil man könnte doch meinen, dass sich quasi harte ethische Richtlinien und eine Wertschöpfung oder eine Profitmaximierung dadurch so ein bisschen entgegenstehen.
Oft genug, das ist auch meine Meinung, oft genug steht das entgegen. Aber es gibt auch ganz viele Leute mit guten Gründen, die sagen, wenn sich ein Unternehmen oder eine ganze Branche moralische Regeln gibt und selber darauf achtet, die einzuhalten, dann wird sich das positiv auf die Geschäfte auswirken. Also man vertraut diesen Unternehmen, man lässt sie ihre Innovationen auch entwickeln und man lässt sie auch wirtschaften und es bilden sich dann Geschäftsbeziehungen aufgrund dieser Vertrauensbasis. Von daher ist es sehr, sehr schlüssig, dass sich eben Ethik und Moral positiv auf Geschäftsentwicklungen auswirken. Manchmal eben auch nicht. Da muss man, wenn man jetzt sagt, nein, wir wollen das Geschäftsmodell nicht, was zum Beispiel Facebook anwendet und das dann rechtlich reguliert aufgrund einer moralischen Überlegung, dann wirkt sich das sehr negativ auf deren Geschäfte aus natürlich. Also da muss man auch ein bisschen genauer hingucken. Ich glaube auch, dass man es vereinbaren muss. Und am Ende wird man zu so einer Marke vielleicht kommen, künstliche Intelligenz aus Made in Germany oder Trusted AI, also vertrauenswürdige künstliche Intelligenz im europäischen Rahmen. Ich glaube, dass das ganz gut gelingen kann und so würde man sich dann aufstellen zwischen den USA und zwischen China, die ja ganz unterschiedliche Modelle haben.
Vielleicht nochmal eine anknüpfende Frage daran, also könnte man vielleicht plakativ sagen, dass strengere ethische Vorschriften zu einem Standortvorteil für Europa werden könnten?
In gewisser Weise ist das wahrscheinlich so. Man wird die Entwicklungen, die in den USA und in China schon vorangeschritten sind, wird man in diesem Sinne nicht aufhalten können. Man wird sich dann auf bestimmte Branchen konzentrieren müssen, zum Beispiel in Deutschland sicher Maschinenbau, Robotik und die Verbindung mit maschinellem Lernen. Ja, und wenn man sich dann tatsächlich auch strenge Regeln gibt, nicht nur moralische vielleicht, also Selbstverpflichtungsregeln, sondern tatsächlich auch strenge rechtliche Regelungen, dann kann Europa schon zu einem Wirtschaftsraum werden, der für sich ganz gut funktioniert und vielleicht dann auch international in Abgrenzung von anderen Modellen dann auch nachgefragt wird.
Ethik kann also durchaus Profit bringen, wenn man es richtig einsetzt, sagt Professor Alexander Filipowitsch von der Hochschule der Jesuiten in München. Zeit also, die Werte festzuzurren.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Heute geht es bei uns um das Thema künstliche Intelligenz und die Moral dahinter. Und so eine künstliche Intelligenz, die benötigt natürlich Treibstoff. Und das sind unsere Daten. Denn Maschinen können nur von dem lernen, mit was wir sie füttern. Klar, in einem totalitären System wie in China bestimmt der Staat den Umgang mit den Daten. Und in den USA herrschen viel laxere Richtlinien als hier. Da stellt sich schon die Frage, wie wir in Europa in der Welt der KI führen sollen. Denn nichts anderes haben jüngst Angela Merkel und Emmanuel Macron gefordert. Alexander Filipovic ist dazu mein Experte. Ich habe den Medienethiker in der Hochschule für Philosophie in München getroffen.
Künstliche Intelligenz und zum Beispiel auch selbstlernende Maschinen funktionieren ja hauptsächlich mit Daten. Und was bringt jetzt ein Kodex für Maschinen und für künstliche Intelligenz, wenn zum Beispiel die Firmen in den USA sitzen? Sie hatten gerade eingangs Facebook schon mal erwähnt. Dann sind doch diese ganzen Richtlinien, die man sich hier in Europa erarbeitet, vielleicht ein zahnloser Tiger.
Naja, also man kann Facebook ja schon regulieren und Google und die anderen großen Unternehmen, die sehr viele Daten eingesammelt haben auf der Konsumentenebene. Das wird auch gemacht. Ich glaube, dass das noch sich verschärfen wird, dass es schon so etwas wie ein starkes Engagement oder ein stärker werdendes Engagement gegen das Geschäftsgebaren dieser Unternehmen gibt in Europa. Und in Europa haben wir die Herausforderung, wo kommen unsere Daten her? Ein Bereich, ein medizinischer Bereich zum Beispiel, da fallen sehr viele Daten an. Da hat Europa eigentlich eine ziemlich großen Zugriff. Man muss es nur schaffen, die zugänglich zu machen, also die zu anonymisieren, die sicher zu verwalten und dann für selbstlernende Maschinen zu nutzen. Ein anderer Bereich sind zum Beispiel öffentliche Daten auch, also von Bürgerinnen und Bürgern, die vorliegen, zum Beispiel auch in der Bundesagentur für Arbeit und so weiter. Das muss halt natürlich, das ist hochsensibel, also man muss die stark anonymisieren. Das ist aber im Grunde genommen einfach, technisch ist es einfach, die zu anonymisieren. Und dann kann man aber mit diesen Daten sehr viel machen. Man kann Infrastruktur sehr gut steuern, man kann Mobilität sehr gut steuern, man kann Verkehrswege planen, man kann Stadtentwicklung sehr gut vorantreiben, wenn man diese Daten hat.
Zusammengefasst könnte man sagen, Datenschutz und eine sinnvolle Fortentwicklung einer künstlichen Intelligenz stehen sich im Prinzip nicht entgegen.
Im Prinzip steht sich das nicht entgegen, das ist ganz klar, aber das ist eben ein Hinweis darauf, wenn wir über die Entwicklung von KI sprechen, dann müssen wir das Thema Datensicherheit immer mitbedenken. Aber ganz klar ist auch, in dem Moment, wo man solche Systeme anwendet, macht man sich natürlich in gewisser Weise angreifbar in einem abstrakten Sinne. Also das heißt, kein System ist hundertprozentig sicher. Und an anderen Stellen sitzen Leute, die versuchen, die Unsicherheiten oder ja, die Unsicherheiten dieser Systeme auch herauszufinden und für sich nutzbar zu machen. Also das heißt, gegen Cybercrime und für Datensicherheit muss relativ viel Geld fließen, damit die Systeme eben sicher sind.
Datenschutz und Innovation sind also möglich, aber wir tun zu wenig für deren Sicherheit. Gleich geht's im letzten Teil unserer Sendung von Einfachleben um die Angst vor der allmächtigen Maschine und wie ihr die Enquete-Kommission Zügel anlegen will.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ich habe Freunde, die haben so eine Alexa und das ist dann schon manchmal gruselig. Die haben nämlich eine kleine Tochter und mein Freund hat dann zum Spaß gesagt, Alexa, kaufe dies und das. Und die hat es dann einfach gekauft und dann mussten sie es wieder rückgängig machen.
Also ich habe schon Bedenken dabei, vor allem was das Abhören angeht, dass man dann auch eher überwacht wird und kontrolliert wird.
Wir leben nicht im Informationszeitalter, sondern in dem Zeitalter der Manipulation.
Man hat schon die Befürchtung, dass man richtig abgehört wird, auch wenn man was von sich bekannt gibt, sodass es auch wirklich überall hinterlegt wird. Kann die Überhand nehmen, man muss es auch kontrollieren können.
KIs nutzen also schon viele Menschen, aber so richtig vertrauen tun sie den Geräten scheinbar nicht. Und vielleicht liegt das auch daran, dass die KIs oft so intransparent sind und man gar nicht so genau weiß, mit welchen Infos sie eigentlich was genau tun. Damit sich das bessert und die KIs auch moralisch handeln können, arbeiten Experten wie der Medienethiker Alexander Filipovic in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags.
2020 soll die Kommission ihre Ergebnisse vorlegen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass man da handfeste Richtlinien präsentieren kann?
Es ist immer die Frage, was handfeste Richtlinien sind. Die Berichte der Enquete-Kommissionen sind sehr unterschiedlicher Qualität, wenn man die sich mal anguckt. Die Sachverständigen und die Abgeordneten in unserer Enquete-Kommission sind sehr, sehr willens, da was Gutes draus zu machen. Ich hoffe auch, dass das nicht zerrieben wird in parteipolitischen Rangeleien. Bin aber sehr guten Mutes, dass wir einen ordentlichen, nicht zu langen Bericht zustande bekommen. Und wir überlegen tatsächlich auch schon an Möglichkeiten, das, was natürlich in einem relativ anstrengend zu lesenden Bericht dann irgendwann drinsteht, dass wir diese Inhalte dann auch so kommunizieren können, dass sie auch eine breite Bevölkerung erreicht.
Vielen Menschen bereitet ja diese künstliche Intelligenz auch so ein bisschen Angst, weil sie sich dadurch entmündigt fühlen oder weil sie irgendwann die Befürchtung haben, dass sie durch diese künstliche Intelligenz fremdbeherrscht werden können. Können Sie diese Ängste nachvollziehen?
Ich kann diese Ängste nachvollziehen. Es werden übrigens aber immer weniger Menschen, die Angst davor haben. Also entsprechende Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung von künstlichen Intelligenzsystemen im Alltag, also zum Beispiel als Fahrassistenzsysteme oder Spracherkennungssysteme, sich im Alltag durchsetzen und dann den Leuten natürlich auch immer weniger Angst machen, weil sie sehen, man kann da ganz normal mit umgehen und verantwortungsvoll mit umgehen. Das ist bei so einem technologischen Wandel im Grunde immer der Fall. Es braucht ein bisschen, bis sich das durchsetzt und am Ende ist es nicht so schlimm. Es wird aber natürlich Umstellungsschwierigkeiten geben. Es werden bestimmte Arbeitsplätze werden zum Beispiel wegfallen, es werden andere entstehen. Aber dieser Umbruch ist nicht einfach, weil dann die Kompetenzen von einigen Menschen eben tatsächlich dann nicht mehr gebraucht werden und die müssen neu lernen. Und Menschen tun sich für gewöhnlich nicht leicht darin, eben sich zu verändern und geliebte Gewohnheiten wie ihre Arbeit dann nochmal ganz neu anzufangen oder neu zu lernen. Also von daher habe ich großes Verständnis dafür, aber ich denke, es geht kein Weg dran vorbei, sich umzustellen und zusammen mit solchen Maschinen eben dann unsere Zukunft zu gestalten.
Wie sieht Ihre Prognose nach die Situation in Deutschland mit der künstlichen Intelligenz im Jahr 2050 aus? Was werden wir noch machen? Was wird künstliche Intelligenz längst übernommen haben? Vor welchen Problemen werden wir vielleicht stehen?
Das Interessante an der Zukunft ist ja, dass man sie nicht voraussagen kann, sonst wäre es ja nicht die Zukunft. Von daher ist es natürlich schwierig zu sagen. Ich glaube eben, dass die Art und Weise, wie wir mit Computern, also mit Maschinen interagieren und in 50 Jahren oder in 20, 25 Jahren wird es keine Maschine geben, die nicht irgendwie ein Computer ist. Es wird interessant sein, wie wir mit diesen Maschinen dann interagieren. Also ich glaube, dass die Schnittstellen zum Beispiel sich total verändern werden, dass wir also mit Sprache wahrscheinlich bedienen, aber vielleicht auch tatsächlich schon irgendwie mit neuronalen Schnittstellen arbeiten. Also das heißt, über unsere Gedanken dann Maschinen steuern. Ich glaube, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion eine große Rolle spielen wird. Das wird große Anpassungsleistungen, glaube ich, von uns allen erfordern. Aber ich glaube auch, dass man diesen technischen Wandel gestalten kann, ja, auch partizipativ gestalten kann. Ziel ist es ja irgendwie, ein gutes Leben für alle zu schaffen. Und es ist natürlich nicht genau klar, ob man sich einigen kann, was ein gutes Leben ist. Aber ich glaube, wenn alle mitmachen und die verantwortlichen Personen das gut machen, dann kommt schon was Gutes bei raus.
Das sagt Alexander Filipowitsch. Der Professor für Medienethik hat mir von seiner Arbeit für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags erzählt. Er versucht gemeinsam mit Kollegen und Abgeordneten des Deutschen Bundestags der künstlichen Intelligenz Moral beizubringen. Wohin die Reise mit der künstlichen Intelligenz am Ende geht, das lässt sich aktuell nur erahnen. Aber klar ist, wir müssen darauf vorbereitet sein, denn die Zeit werden wir nicht zurückdrehen können. Und auch in der digitalen Welt ist eine Ethik, die vielleicht christlich inspiriert ist, nicht nur wichtig, sondern könnte sogar zum profitablen Standortvorteil für Europa werden. Das war Einfach Leben. Heute über künstliche Intelligenz und wie wir ihr Moral beibringen können. Mein Name ist Lukas Fleischmann und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Sie finden die ganze Sendung als Podcast bei uns auf mk-online.de.